Guten Abend. Ich darf euch beglückwünschen. Ihr seid schon, bevor es angefangen hat, dem heutigen Text gehorsam gewesen. Also habt ihr es verstanden? Heute wollen wir einen Psalm lesen, wo es ganz klar darum geht, dass Gott uns sagt, lobet den Herrn, preist ihn, singt ihm zu Ehre, klatscht, jauchzt, freut euch. Ich würde gern zu Anfang beten und dann den Bibeltext lesen. Ihr dürft gerne aufstehen. Mein Gott und Vater, ich danke dir, dass wir in der Bibel auf so viele verschiedene Arten und Weisen lesen können, wie du bist, wer du bist. In Geschichten, in Gleichnissen, in Erzählungen und in Gedichten und Liedern. Und ich danke dir für die Psalmen, ich danke dir, dass sie so tief und emotional und ehrlich sind und dass wir immer wieder von ihnen ermutigt werden. Ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst, durch dein Wort, durch deine Weisheit und dass du uns dazu bringst, dass wir dir gehorsam sind und dich loben und dich preisen und dich groß machen. Amen. Wir lesen heute den Psalm 47 und ihr dürft das gerne aufschlagen oder die Techniker dürfen das auch an die Wand werfen. Der Psalm ist ein sehr kurzer Psalm, er hat nur 10 Verse, beziehungsweise in meiner Übersetzung 10 Verse, von denen der erste Vers auch einfach nur eine Beschreibung ist, wer dieses Lied gesungen oder geschrieben hat, für wen es ist und was es überhaupt ist, nämlich ein Psalm. Und dieser Psalm selbst ist in 2 Teile geteilt, der jeweils anfängt mit einer Aufforderung zu dem, was wir tun sollen, eben Gott zu loben, ihn zu preisen, ihn groß zu machen, ihn zu singen, und dann einer Begründung, warum wir das eigentlich tun sollen, was uns dazu bringen soll, was der Grund dafür ist. Und ich lese vor aus der Schlacht der Übersetzung, ab Vers 1. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Psalm. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Lobt singt Gott, lobt singt unserem König, lobt singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, lobt singt ihm mit Einsicht. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilde der Erde, er ist sehr erhaben. Ihr dürft gerne, wenn ich jetzt Fragen stelle, gerne direkt antworten, ohne zu melden, ohne warten zu müssen, ob vielleicht jemand anders sich schneller traut. Wo würdet ihr denn die Trennung in diesem Psalm setzen, wenn ihr das jetzt gelesen habt? Das war jetzt, man konnte den Überblick gut behalten, der Psalm ist ja nicht sehr lang. Wo beginnt der zweite Teil? Vers 6. Ja, wahrscheinlich kommt das darauf an, welche Übersetzung da ist. Kann sein, dass, also gerade bei dem Psalm merkt man, dass dann der eine Vers nicht der gleiche ist wie in der anderen Übersetzung, aber der Inhalt ist ja der gleiche. Genau, ab Vers 7 in meiner Übersetzung, Lob singt Gott, Lob singt. Die beiden Teile, wie ich ja schon gesagt habe, also einmal von Vers 2 bis Vers einschließlich 6 ist der erste Teil, der beginnt mit dem Vers 2, wo es ganz klar eine Aufforderung gibt an uns, Gott groß zu machen. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall. Und dann eben die Begründung ab Vers 3, denn der Herr ist der Höchste, er ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Und so ist das dann auch im zweiten Teil, im Vers 7, Lob singt Gott, Lob singt unserem König, Lob singt. Und dann im Vers 8 die Begründung, denn Gott ist König der ganzen Erde. Das einfach nur mal als Überblick, dass man das einordnen kann oder die Übersicht hat. Wenn wir uns aber den zweiten Vers anschauen, also der jetzt sagt, was wir tun sollen, was sind die drei Punkte, wenn ich frage, wer soll was wie tun, was würdet ihr sagen? Was ist so der Inhalt in diesem Text, wenn man das jetzt auseinander nimmt? Wer ist gemeint? Also an wen ist es gerichtet? Was soll dieserjenige tun und wie soll er es tun? Also gemeint sind alle. Ne? Sowohl das Volk, das das gerade singt oder hört oder dort vor Ort ist, als auch alle Völker, die es vielleicht gar nicht mitbekommen, als auch die Menschen in der Zukunft, die jetzt zum Beispiel wir sind. Also gilt das auch für uns. Also alle sind gemeint. Und was sollen alle tun? Klatschen und jauchzen. Später, wenn ich die Frage stelle bei dem anderen Vers, dann Lob singen, also uns freuen und Gott ehren. Und wie? Also jetzt klatschen in die Hände, das ist relativ logisch, mit den Händen klatschen, aber ich glaube, das ist nicht so entscheidend. Jauchzt Gott zu, wie sollen wir ihn zujauchzen? Mit fröhlichem Schall. Wir sollen, also das ist unser Auftrag, Gott anzubeten, ihn groß zu machen, zu klatschen, zu jauchzen, und zwar alle, und zwar mit fröhlichem Schall. Nicht leise, nicht irgendwie versteckt, sondern mit allem, was wir haben. Hier geht es um die Anbetung. Wie soll Gott angebetet werden? Und es gibt viele verschiedene Arten, wie Gott angebetet werden soll. Jesus selbst sagt ja auch zum Beispiel, wenn wir beten sollen, dann sollen wir es für uns tun, manchmal im stillen Kämmerlein. Das heißt, das an sich gibt es auch. Aber in dieser Form geht es um die laute, um die fröhliche Form der Anbetung. William Temple, das ist ein Erzbischof von Canterbury, der bis 1944 eben dieser Erzbischof war, der hat über Anbetung geschrieben, und ich habe das jetzt aus dem Englischen übersetzt, deswegen ist das ein bisschen hölzern. Er hat gesagt, Anbetung ist eine Unterwerfung unserer ganzen Natur unter Gott. Und das bewirkt die Bewusstmachung seiner Heiligkeit. Es bewirkt, dass wir unseren Geist in seiner Wahrheit ernähren. Es bewirkt die Reinigung unserer Vorstellungskraft durch seine Schönheit. Es bewirkt das Öffnen unseres Herzens zu seiner Liebe. Es bewirkt das Aufgeben unseres eigenen Willens zu seinem Zweck und Ziel. Und das alles bewirkt es zusammen in der Verehrung zu ihm. Wenn wir Gott anbeten, dann haben wir am meisten selbst was davon. Wir selbst werden gereinigt, wir selbst öffnen unser Herz für seine Liebe, wir selbst machen uns bewusst, wie heilig er ist. Und wir sind dazu geschaffen, Gott zu anbeten. Deswegen hat Gott allen Recht dazu, uns dazu aufzufordern, zu sagen, Lob singt mir, klatscht für mich in die Hände, freut euch für mich, denn dazu sind wir da, Gott zu ehren, Gott groß zu machen. Und dass er das auch sagt, dass es ein Auftrag ist für alle Menschen, das ist auch klar. Eines Tages, wenn Gott die ganze Welt richten wird, wenn Gott alle Sünde beseitigen wird, wird die ganze Welt erkennen müssen, dass Gott wirklich Gott ist, dass Gott existiert, dass Gott gerecht ist. Und dann werden ihn alle Menschen anbeten müssen. Alle werden vor ihm auf die Knie fallen müssen. Nur werden nicht alle mit fröhlichem Schall ihm zujauchzen können. Dieser Auftrag, Gott groß zu machen und zu ehren, ist in erster Linie für das Volk Israel, in zweiter Linie dann für die Gläubigen, die wir sind, und in dritter Linie dann für alle Menschen, selbst diejenigen, die nicht an ihn glauben. Unsere Anbetung soll eben das ganze Leben einnehmen. Das haben wir auch schon oft gehört. Anbetung ist nicht nur ein Zeitraum in einem Gottesdienst, wo man sagt, okay, jetzt haben wir die Zeit der Anbetung, jetzt singen wir ein paar Lieder, das ist der Anbetungsteil. Das machen wir ja gerne, das ist, glaube ich, eine deutsche Tugend, alles in Teile einzuteilen, so wie ich auch selber diesen Psalm eingeteilt habe. Ich glaube, das ist manchmal gefährlich, Dinge immer einteilen zu wollen. Gott anzubeten, das ist nicht ein Teil unseres Lebens, es soll das ganze Leben bedeuten. Und eben nicht nur singen, aber eben auch. Gott zu anbeten, das sollen wir mit unserem ganzen Leben machen, mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Fühlen, mit dem Geist, mit dem Herzen, mit den Emotionen, mit allem. Und das kann bedeuten, dass es laut ist, und das kann bedeuten, dass es leise ist. Selbst ruhige Menschen, dazu würde ich mich zum Beispiel zählen, können, wenn sie sich freuen, manchmal nicht zurückhalten. Also das Beispiel des Fußballs ist immer ganz, ganz naheliegend. Ich selbst ertappe mich dabei, wenn ich eigentlich sage, okay, dieses Spiel, das ich mir anschaue, ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Wenn dann ein Tor fällt und ich mich freue für die Mannschaft, dann werde ich laut, automatisch. Das ist unbewusst, aber es ist natürlich. Und so ist Freude, die natürlich ist, meistens laut. Und so sollen wir auch Gott ehren. Mit lauter Stimme, wenn ihr singt, dann singt laut. Das ist meine Ermutigung an euch. Und auch an diejenigen, die nicht singen können. Denn Gottes Lobpreis ist nicht in erster Linie schön, sondern in erster Linie laut. Dort steht nichts von wegen klatscht im Takt oder singt gerade, sondern fröhlich und laut. Das ist, nehme ich auch immer als Ermutigung für mich, deswegen bin ich da noch ganz mutig. Da steckt auch noch was anderes drin. Wenn wir Gott anbeten, dann müssen wir fröhlich werden. Wer Gott anbetet, wird fröhlich, der freut sich. Denn wer sich Gottes Gegenwart bewusst macht und Gott groß macht, ihn erkennt, wer eben gereinigt wird von seiner Schönheit, wer seine Vorstellungskraft von seiner Schönheit gar nicht bekommt, wer sich entfernt von dem, wie er menschlich denkt und erkennt, wie Gott ist, der muss von Freude erfüllt werden, denn Gott ist Freude. Und in den Momenten, wo Menschen in schwierigen Situationen sind und sich Gottes Gegenwart bewusst machen, dann kommt diese Freude in uns. Die Freude muss dann nicht unbedingt immer laut sein, vielleicht wirkt das manchmal unangebracht, aber diese Freude ist immer echt. Lass uns anschauen, oder als erster Auftrag dann an euch, lasst uns alle Gott, alle, also jetzt schließe ich jeden ein, denn hier heißt es auch alle Völker und damit sind wir alle gemeint, lasst uns alle Gott anbeten. Und zwar fröhlich und freudig und laut. Nicht schämen davor, wie andere Menschen einen anschauen, was vielleicht gerade angebracht ist, sondern was Gott ehrt. Und dann ist Freude, laute Freude, ganz klar ein Teil davon. Und wenn wir uns anschauen, warum, dann können wir das in den folgenden vier Versen tun. Verse 3 bis 6. Ich lese die auch noch einmal vor. Und dann können wir zusammen sammeln, welche Punkte dort sind, die uns dazu bringen sollen, Gott anzubeten und ihm zuzujubeln. Vers 3. Denn der Herr der Höchste ist zu fürchten, ein großer König über die gesamte Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird unseren Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Warum sollen wir Gott ehren? Warum sollen wir ihn Lob singen? Was lesen wir hier? Denn der Herr, der Höchste, er ist der Allerhöchste. Das ist auch der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Gott ist der Allerhöchste. Wir jubeln immer wieder Leuten zu oder weil wir uns freuen. Und wenn wir das schon tun, dann hat derjenige, der der Höchste ist, der über allem steht, das erst recht verdient. Gott ist der Höchste und ihm sollen wir zujubeln, ihm sollen wir singen, für ihn sollen wir uns freuen. Weiter. Welcher Punkt ist dort noch? Aus welchem Vers liest du das? Genau. Er wird unser Erbteil für uns erwählen. Wir können uns für Gott freuen, weil er auf unserer Seite steht, wie du sagst, weil er uns Gutes tut, weil er uns beschenkt und weil er uns nicht im Stich lässt. Das Volk Israel, das jetzt hier ganz direkt dabei beteiligt ist, diesen Psalm zu singen wahrscheinlich, denn das ist, wie ich vermute, ein gemeinsamer Gesang. Dieses Volk Israel weiß, dass ihnen ein Land versprochen wurde, welches sie noch gar nicht komplett bekommen haben. Ihnen wurde ein Erbteil versprochen, das sie noch gar nicht ganz haben. Aber sie freuen sich über Gott, weil er es eben ihnen versprochen hat und weil sie wissen, dass er dieses Versprechen halten wird, dass er sie nicht im Stich lassen wird und auf ihrer Seite steht. Und dazu passt dann auch, die Völker uns unterwerfen, das ist ein Teil dessen. Sie wissen, wenn andere Völker sie bedrohen, Gott steht auf ihrer Seite. Und die anderen Völker werden sie niemals besiegen können, denn Gott hat ihnen etwas versprochen. Gott hat ihnen ihr Land versprochen, Gott hat ihnen Sicherheit versprochen. Und wenn sie auf ihn hören, dann wird er sie beschützen. Er wird diese Völker ihnen sogar unterwerfen. Und dafür können sie sich freuen. Noch ein Punkt. Gerade in der Schlachterübersetzung habe ich so zwei Wörter, die man vielleicht überliest, aber die eigentlich die eine ganz wichtige Bedeutung haben, die eine ermutigende Bedeutung haben und die ein Grund für uns sind, Gott anzubeten. In Vers 4 und Vers 5, diese beiden Verse beginnen mit er wird. Das ist nicht in jeder Übersetzung so, ich habe das nachgelesen, in einigen Übersetzungen steht er hat oder er tut es. Also es kann sowohl Vergangenheit gemeint sein, als auch Gegenwart, als auch Zukunft. Er hat uns unser Erbteil gegeben oder er hat die anderen Völker unterworfen, er unterwirft die anderen Völker und er wird die, er hat unterworfen, er unterwirft sie und er wird sie unterwerfen. Bei Gott gibt es da keinen Unterschied. Wenn Gott gesagt hat, ich werde für euch sorgen und ich werde euch beschützen und ich werde euch dieses Land zum Beispiel jetzt beim Volk Israel geben, dann macht es für ihn keinen Unterschied, ob er es in der Vergangenheit getan hat oder in der Zukunft tun wird. Wenn er etwas gesagt hat, dann ist es so. Dann kann etwas, was noch nicht passiert ist, für das Volk so sein, als ob es schon passiert ist, weil Gott einfach sein Versprechen halten wird. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Anders gesagt, sie können sich freuen, weil das, worum sie bitten, oder sie können so beten, als ob das schon Erfüllung erfüllt wurde, weil sie wissen, dass Gott sein Versprechen hält. Und deswegen können sie ihn loben und preisen. Und das können auch wir tun. Wenn wir Gott um etwas bitten, was er uns schon versprochen hat, dann können wir schon so beten, als ob er es uns schon geschenkt hat. Wir können sagen, Gott, ich danke dir für den Frieden, den du mir schenkst, oder den du mir schenken wirst, weil er uns versprochen hat, dass er uns Frieden schenken wird, wenn wir ihn darum bitten. Das ist nur bei Gott so. Bei niemandem sonst könnten wir bei etwas, was er versprochen hat, schon davon ausgehen, dass es auch so ist. Zum anderen noch zwei Punkte, warum wir Gott Lob singen und preisen sollen. Einmal, wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Der Herr, der Höchste, ist zu fürchten. Er ist mächtig. Er ist unwiderstehlich. Kein Volk kann ihm widerstehen und wir selbst können ihm auch nicht widerstehen. Und diese Ehrfurcht ist eben eine Ehrfurcht, die uns nicht zum Zittern bringt, sondern zum Lobsingen bringt, zum Preisen bringt. Denn er ist ein großer König über die gesamte Erde. Das ist das Gleiche oder so ähnlich wie er ist der Höchste. Dass Gott der Höchste ist und allmächtig und der König, der über die gesamte Erde ist, das bringt denjenigen zum Jubeln, der sein Freund ist, und denjenigen zum Zittern, der sein Feind ist. Und wenn wir hier sagen können, ich freue mich, weil Gott der König über die gesamte Erde ist, dann bedeutet es, dass wir sein Freund sind, dass wir auf seiner Seite stehen, dass wir zu ihm gehören und dass wir seine Kinder sind. Nochmal zusammenfassend, in erster Linie ist dieser Psalm geschrieben für das Volk Israel und genau das, so heißt es hier auch in Vers 5, er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Den Stolz Jakobs, damit ist eindeutig das Volk Israel gemeint, denn Jakob, der Erzvater, ist umbenannt worden von Gott selbst zu Israel und von ihm stammt das Volk Israel ab. Und so ist Jakob gleichzeitig Synonym für Israel, wie auch umgekehrt. Und sie wissen, Gott liebt sein Volk. Gott liebt sein Volk, den Stolz Jakobs. Gott liebt Israel. Und er wird eben das Erbteil, das er für sie erwählt hat, wird er ihnen zur Verfügung stellen. Gottes Bund mit seinem Volk ist unkündbar. Gott hat ihnen das versprochen und Gott wird sein Versprechen halten. Das lesen wir auch in Römer 11, wo Paulus das nochmal den Gläubigen nahebringen muss, wo einige Gläubige gedacht haben, alles, was Gott den Juden versprochen hat, ist nichtig. Jetzt sind wir sein Volk und alles gilt für uns und alles andere ist, kann man vergessen. Und er sagt, nein, das gilt auch für uns, die Verheißungen sind auch für uns und wir erfüllen das in genau dem Maße, welches Gott möchte. Und wir sind sein Volk, das stimmt. Aber das Volk Israel ist immer noch auch noch sein Volk und seine Verheißungen, die noch immer nicht erfüllt wurden, werden noch erfüllt und sie werden nicht vergessen. Gott wird sein Versprechen halten. Sein Bund mit dem Volk Israel ist nicht vorbei, denn es ist nicht kündbar. Unser Gott herrscht über die gesamte Erde. Kein Volk kann uns ernsthaft bedrohen. Ich rede jetzt aus der Sicht des Volk Israels. Er wird sein Versprechen halten und das gesamte Land wie verheißen zur Verfügung geben. Das ist das gemeint mit dem Erbteil, das erwählt wurde. Gleichzeitig ist es auch eine Aussicht auf das Reich, das kommen wird, wo Gott eben dieses Versprechen einlösen wird und das Volk Israel genau das Land bekommen wird, was ihnen versprochen wurde. Und dass Gott die anderen Völker unterworfen hat, dass er die Nationen unter ihre Füße gestellt hat, das sehen wir ganz oft in der Bibel. Das haben wir gelesen wie in den Situationen, wo er David geholfen hat, als er Kriegszüge geführt hat. Das lesen wir, wo er andere Könige bewahrt hat oder Wunder getan hat, um das Volk zu retten, wenn sie darum gebeten haben. Das lesen wir auch oder bekommen wir auch mit in der näheren Vergangenheit, wo das Volk Israel bedroht wurde von Ländern umher, im Sechstagekrieg oder im Yom Kippur-Krieg, wo Nationen das Volk Israel besiegen wollten, überrennen wollten und Gott hat das umgedreht, sodass dieses kleine, schwache Volk die mächtigen, zahlreich überlegenen Nationen ringsum besiegen konnte und letztendlich ihnen sogar Land weggenommen hat, wie zum Beispiel die Sinai-Halbinsel von Ägypten. Und da konnte man ganz klar und ganz offensichtlich sehen, wie Gott diese Verheißung erfüllt hat, dass er eben die Völker unterwirft. Lass uns mitnehmen, Gott bewahrt sein Volk. Aber diese Verse gelten eben auch für uns Gläubige. Wenn es dort heißt, er wird unser Erbteil für uns erwählen, dem Stolz Jakobs, den er geliebt hat, dann sind damit auch wir gemeint in zweiter Linie. Auch für uns hat er ein Erbteil bereit, sowohl auf der Erde, wo er uns Segen versprochen hat, als auch im Himmel. Und dieser Gedanke an dem Erbteil, an das Erbteil, welches uns versprochen wurde, an den Segen, der uns versprochen wurde, an den Segen, den wir schon genießen dürfen, der muss uns dazu bringen, zu klatschen und zu jauchzen und Gott zu Lob singen. Wenn wir daran denken, was Gott uns versprochen hat, dann müssen wir uns freuen. Nur ist das irgendwie ein Paradox. Ich kann jemandem nicht sagen, du musst dich freuen, nur kann ich es mir nicht anders vorstellen. Das muss eine logische Folge sein. Und wenn ihr jetzt daran denkt, was Gott euch versprochen hat, dass Gott ein Erbteil für euch bereithält, für euch persönlich, spätestens im Himmel, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr lächeln müsst, dass ihr euch freut. Und wenn ihr auch nicht Menschen seid, die sich laut freuen, dann wenigstens leise im Innern, denn diejenigen, die Gott liebt, die beschenkt er und dann freut man sich. Und Gott hält, was er verspricht. Hier auch nochmal das, was ich schon erwähnt hatte. Die Söhne Korahs, die jetzt diesen Psalm geschrieben haben, die beten hier singen dieses Lied, als ob das, was Gott ihnen versprochen hat, nämlich dieses Erbteil, als ob das schon erfüllt wurde. Sie freuen sich, denn er wird tun. Und das können auch wir für uns annehmen. Wenn wir beten um etwas, was in der Zukunft liegt, als ob es schon geschehen ist, dann bringt uns das etwas göttliche Perspektive bei. Dann verstehen wir ein bisschen mehr, wie Gott etwas sieht, Denn bei Gott ist alles sowohl gleichzeitig Vergangenheit als auch Zukunft als auch Gegenwart. Lass uns weitergehen ab Vers 7. Lob singt Gott, Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singt ihm mit Einsicht. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilde der Erde, er ist sehr erhaben. Dieser Teil ist eigentlich ziemlich ähnlich, dadurch, dass es ja ein Lied ist, ist es wahrscheinlich so aufgebaut wie Refrain und dann einer Strophe und dann jetzt dieser Refrain ist dem sehr ähnlich, das ist auch eine Aufforderung, noch ein bisschen konkreter, Lob singt. Das ist eine der natürlichsten Anbetungsformen, die es gibt. Wenn man sich freut, dann singt man. Das merke ich bei mir. Ich gehe meinen Arbeitskollegen und Freunden immer auf die Nerven, weil ich dann wahrscheinlich auch noch Lieder kenne, die nicht so singbar sind. Am liebsten noch Manfred Siebert und die sind dann auch nicht so melodisch. Und naja, das ist einfach ein Ausdruck von mir, wenn ich mich freue, wenn ich von etwas erfüllt bin. Und so sollen wir Lob singen, Gott Lob singen, weil wir uns freuen. Und hier auch mein Auftrag, singe. Gott hat dir gesagt, Lob singe. Alle, ob talentfrei oder nicht, singe für Gott. Und da, wir haben ja diese wunderbare Atmosphäre hier, hier singen so viele, da geht eine nicht so gerade Stimme ganz gut unter. Man kann einfach nur die Power dahinter setzen, man kann dieses kraftvolle Anbeten unterstützen, ohne jetzt, dass man groß auffällt mit seiner Stimme. Und nutze diese Chance. Sei Gott gehorsam, indem du für ihn singst. Ganz interessant finde ich auch hier den zweiten Teil im Vers 8. Lob singt mit Einsicht. Was ist damit gemeint? Lob singt mit Einsicht. Wie würdet ihr das erklären? Auf den Text achten. Okay. Mhm. Ja, das ist so ähnlich mit dem, was ich daraus geschlossen habe. Wisse, was du da Lob singst, beziehungsweise warum du Gott Lob singst. Singe nicht oder preise Gott nicht einfach nur, weil es alle tun, sondern wisse warum. Das macht es noch viel besser, das macht es noch viel einfacher. Denn dann, bei mir geht es manchmal so, manchmal wird ein Lied angestimmt und dann, ich kenne das Lied, dann singe ich mit und irgendwann merke ich, okay, ich möchte einmal eigentlich bewusst wissen, worum es in diesem Lied geht. Ich möchte jetzt nicht einfach nur aus Erinnerung die Worte zu der Melodie singen, sondern was ist wirklich nochmal der Inhalt? Und dann lese ich diesen Inhalt und dann werde ich so gut wie immer erfüllt. Ich bekomme Gänsehaut und merke, wow, da ist so eine Tiefe dahinter. Jetzt kann ich das noch viel besser singen. Jetzt kann ich das wirklich mit Freude und mit Kraft singen, weil ich das wirklich meine. Manchmal natürlich werde ich ertappt und ermahnt von den Worten und dann sage ich, okay, ich kann das nicht laut singen. Dann muss ich erstmal in mich kehren und muss um Vergebung bitten, weil ich zum Beispiel Gott nicht so loben kann, weil ich gerade mit ihm hadere oder etwas Ähnliches oder Sünde mir bewusst wird. Aber ich werde mich der Worte, die ich singe, bewusst. Genau. Wisse, warum und wie du Gottlob singst. Ein kunstvolles Lied. Okay, mit Einsicht ist dann eher in der Übersetzung gemeint mit Können oder was ist... Okay.
Schön gestaltet. Musik für dich schlecht.
Okay. Ja, zum einen, das würde ja in die Richtung gehen mit den Emotionen, was ich meine, dass das Herz dahinter steht oder auch was Viktor gesagt hat, dass das vom Innern mit Einsicht ist, dass man weiß, was man da singt oder dahinter steht und zum anderen auch zu der Form mit Einsicht. Mit Einsicht kann auch Verständnis gemeint sein oder beziehungsweise ja, etwas können, etwas, dass etwas gelingt, dass etwas gut ist. Und mit Psalmen. Okay, dann. Ja, wir können Psalmen singen, weil das eben kunstvolle Lieder sind und weil da auch Inhalt steckt. Insofern würde ich das jetzt zusammenführen. Auf jeden Fall, Lob singt nicht einfach so, beziehungsweise das ist besser als gar nicht Lob singen, dessen bin ich mir sicher, aber ruhig etwas mehr investieren, mit allem singen. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, mit allem, was dahinter steckt, mit dem ganzen Können, das du hast, also bemühe dich, aber auch eben mit den ganzen Emotionen, mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Leben. Anbete Gott mit dem ganzen Leben, das ist das, was ich anfangs gesagt hatte. Ab Vers 8 lesen wir dann wieder, was die Gründe sind. Die unterscheiden sich nur wenig zu den anderen Versen davor. Was würdet ihr hier herausfinden? Denn, und dann, warum sollen wir Gottlob singen? Er ist König der ganzen Erde. Das ist, glaube ich, so ähnlich auch schon vorher gewesen. Ne? Großer König über die gesamte Erde oder ganze Erde. Er ist der Höchste. Genau. Und dann wird es noch konkreter, was das bedeutet, was es bedeutet, dass Gott König der ganzen Erde ist. Und zwar in Vers 9 und Vers 10, Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron, denn Gott gehören die Schilde der Erde. Mit Schilde der Erde, ich musste auch erstmal nachschauen, was damit gemeint ist, und damit sind einfach die Regierungen, die Könige, die Herrscher gemeint. Diejenigen, die eben das Volk beschützen sollen, deswegen Schilde, die Regierungen und die Obersten der Erde, diese gehören Gott. Gott gehören die Regierungen der Erde, Gott herrscht über die Völker. Gott steht über all diesen Ländern, Gott steht über diesen Völkern, Gott steht über den mächtigen Menschen der Erde. Und das soll uns zum Lob singen und Lob preisen bringen. Das bringt uns an Frieden, denn nichts auf dieser Erde geschieht, ohne dass Gott sein Okay dazu gibt. Es ist nichts, was passiert, wo Gott machtlos ist. Wenn etwas geschieht, dann immer nur innerhalb des Rahmens, den Gott zulässt, den Gott in seiner Weisheit freisetzt. Regierungen sind von Gott angesetzt. Das können wir auch ganz konkret in Römer 13 lesen. Ich würde das einmal aufschlagen und vorlesen. Römer 13, ab Vers 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst der Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Und dann kommt Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Die Regierungen der Völker sind Gottes Dienerin. Und das sehen wir ganz krass und ganz stark eben an der Geschichte des Volkes Israel. Immer wenn Gott das Volk Israel strafen wollte, Dann hat er ein anderes Land, eine andere Nation dazu gebraucht. Und diese anderen Nationen haben dann das Volk Israel besiegt, haben Menschen dort versklavt, haben sie unterdrückt. Und das immer in dem Rahmen, den Gott zugelassen hat. Und das haben sie nie geschafft, weil sie so viel stärker sind als das Volk Israel, sondern eben, weil Gott sie dazu gebraucht hat. Selbst wenn eine Regierung Unrecht tut und Menschen unterdrückt, dann passiert das so weit, wie Gott es zulässt und so weit, wie es in Gottes Weisheit gut ist, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Und das soll uns eben zum Loben und zum Preisen bringen, denn wir wissen, wenn es zu viel wird, wenn sozusagen das Maß voll ist, dann wird Gott das beenden. Gott steht immer da drüber und Gott hat immer das letzte Wort. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn entweder tun wir Gutes und wir werden von der Regierung gelobt. Wir leben glücklicherweise in einer Zeit, wo das so ist, wo dann gute Taten noch belohnt werden. Aber wenn wir in einer Zeit leben sollten, wo es eben nicht der Fall ist, wo gute Taten sogar bestraft werden, weil die Regierung falsche Dinge tut, wo die Regierung gegen Gott kämpft, dann wissen wir eben, letztendlich werden wir im Himmel dafür belohnt werden. Gott hat immer noch das letzte Wort. Und er ist immer noch der Schlichter oder beziehungsweise der Schiedsrichter, der dann dafür sorgt, dass es am Ende gerecht wird. Und das soll uns zum Loben und zum Preisen bringen. Und der letzte halbe Vers, er ist sehr erhaben. Wir sollen Gottlob singen, weil er erhaben ist. Er ist der Höchste, er ist über allem, er ist heilig, er ist herrlich. Eines Tages, das ist so das, was ich dem Psalm zusammenfassen würde, eines Tages werden alle Menschen dieser Erde, die gelebt haben, die jetzt leben und die leben werden, werden Gott anbeten müssen. Und es ist nur gut für dich, wenn du es schon jetzt mit Freude tust, wenn du es jetzt schon tust, weil du dahinter stehst und weil du auf seiner Seite stehst und weil du dir dessen bewusst wirst, warum du Gottlob singen musst und nicht später dazu gezwungen werden musst. Alles weist auf ihn und ihn sollen wir ehren. So würde ich zusammenfassen, Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich das eben ganz aktiv ausleben, dass wir noch ein Lied singen. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Dass wir eben gehorsam sind, indem wir ein Lied singen, indem wir Gott groß machen in einem fröhlichen Lied, dass wir laut singen, dass wir mit Herzen singen, mit Einsicht singen, als unser Bestes geben und dann in einer Gebetsgemeinschaft, Paul wird diese anleiten, Gott groß machen im Gebet und dann im zweiten Teil dann persönliche Anliegen austauschen und persönlich füreinander beten. Aber im ersten Teil eben Gott einfach groß machen und lobpreisen für das, wie er ist und wer er ist. Argumente haben wir genug gehört, Argumente gibt es noch viel mehr. Argumente habt ihr vielleicht in eurem eigenen Leben ganz konkret erlebt und seid davon erfüllt und seid gehorsam, seid eurem Herzen gehorsam und lobt, singt Gott und preist ihn, jauchzt und klatscht.